Ich weiß gar nicht, wie man um die Uhrzeit begrüßt. Ich war eine Zeit lang in Ostfriesland, da könnte ich jetzt einfach sagen, moin liebe Gemeinde, moin liebe Zuhörer, weil da hat man das Vorrecht, zu jeder Tages- und Nachtzeit moin sagen zu dürfen und man liegt immer richtig. Mein Name ist Björn Blaner, ich bin 34 Jahre alt, ich bin verheiratet mit meiner Frau Viktoria schon seit fast 14 Jahren. Wir haben 3 Kinder im Alter von 4, 3 und 1 Jahr bei uns zu Hause, ist also eine Menge los. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich bin heute das erste Mal hier und freue mich auch, alle im Internet zu begrüßen. Ist für mich eine Premiere, das erste Mal in einem Live-Gottesdienst, nicht nur in einem Gottesdienstraum, sondern auch medial im Internet. Also ich denke, das wird bestimmt spannend. Ich hoffe für Sie, für mich auch. Ja. Gut, vielleicht fragt sich der ein oder andere, wie komme ich hierher, also außer mit dem Auto natürlich. Ich bin Pastor in Hagen, eine Stunde von hier entfernt, und ich war mit eurem Jugendpastor, dem Janko, zusammen auf Beröa mit meiner Frau. Wir haben dort studiert und sind Klassenkameraden gewesen und kennen uns seitdem, und so darf ich heute mal hier sein und predigen. Ja, und dann auch noch zu so einem herausfordernden Thema. Ihr habt ja eine Themenreihe, wie im Himmel, so auf Erden. Spannend. Jetzt habe ich mir so gedacht, das ist ja gar nicht so ein einfaches Thema, weil die Bibel sagt ja gar nicht so viel über den Himmel. Also zumindest nicht so viele konkrete Dinge. Ich weiß nicht, wie euch oder Ihnen das geht, wenn ihr an den Himmel denkt. Vielleicht ist es auch so unser Menschheitsproblem, dass wir denken, also bevor ich mal an den Himmel denke, ich habe auf der Erde so viel zu tun und so viele Dinge, das reicht mir eigentlich. Vielleicht hat deswegen auch der Fokus in der Bibel auch vieles hier mit der Erde zu tun, weil wir nun mal hier sind und uns damit beschäftigen. Und so wird oft nur bildhaft oder gleichnishaft darüber gesprochen. Und jetzt bin ich ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, der 4. Prediger in dieser Reihe zu diesem Thema. Aber mir hat Gott was aufs Herz gelegt, was ich glaube für uns wichtig ist und was uns helfen darf, so mit dieser Frage, wie wird es im Himmel sein, was bedeutet das für mich auf der Erde, dass wir da neue Dinge uns aufs Herz legen lassen dürfen. Und ich möchte dafür gern nochmal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass es unser Leben verändern darf. Und ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen, der hier ist und auch der zu Hause zuhört, dass wir von dir geliebt sind und dass du in unsere Lebenssituation hineinsprechen möchtest. Ich danke dir für dieses Thema und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du dieses Wunder vollbringst, das in unserem Herzen und in unserem Alltag lebendig zu machen. Ich danke dir dafür, dass du gute Gedanken für unser Leben hast und ich bitte dich einfach, dass du diese Zeit, wo wir gemeinsam dein Wort anschauen, segnest, in Jesu Namen. Amen. Wer von euch hat im Alltag mit Stress zu tun? Okay, sind ein paar, ja? Ich denke mal zu Hause vielleicht auch so, Stress ist oft das Thema, was uns irgendwie beschäftigt. Ich meine, man darf sich's heute fast nicht mehr leisten, nicht stressig zu sein, weil dann hat man ja nichts zu tun, ne? Und so ist das oft so, Herausforderungen, Anforderungen, Überforderungen, Hektik, Termindruck, Leistungsdruck. Und jetzt ist das Jahr ja schon ein bisschen älter geworden, wir sind schon im Februar. Ich weiß nicht, vielleicht macht sich bei dem einen oder anderen schon dieser Gedanke breit, ich könnte Urlaub gebrauchen. Urlaub. Also ist meistens etwas, was man sich wünscht, wo man sagt, okay, einmal wieder aus dieser Hektik rauskommen, Urlaub. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, in der Bibel wird gar nicht so genau erklärt, wie das mit dem Himmel ist. Also gar nicht so eine detaillierte Beschreibung, also nicht so, sag ich mal, ein biblisches Werbeplakat, so sieht der Himmel aus. Ja, Jesus hatte auch keine Werbekampagne gemacht oder ein Buch geschrieben und gesagt, okay, die 99 Fakten über den Himmel, ja, mit Vorwort von Paulus oder so. So wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte, ja, gerade so als Pastor, wenn man sich so theologisch Gedanken macht, dann will man das eigentlich genau wissen. Und ich habe mich gefragt, warum? Oft ist das so, dass man eher so, ich wusste gar nicht, wie ich das nennen soll, so eher eine Art von Qualitätsbegriffen einem dort begegnet. Die Bibelstelle habt ihr in dem Zusammenhang sicher schon gelesen, aber das schadet nicht ein zweites Mal. Wir gucken mal in Offenbarung an so eine Stellung, Offenbarung 21, die Verse 4 bis 5. Und da heißt es, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und das Erste ist vergangen, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich habe mich gefragt, also diese Begriffe sind gut, ne? Wenn man das so hört, keine Angst mehr, keine Geschrei und so, das ist gut. Aber es fehlt uns doch meistens so die Information, wie wird es genau sein? Also ich meine, da geht es um die Ewigkeit, was werden wir dort machen? Ja, und als Kind habe ich mir auch immer so Gedanken gemacht, wie wird das wohl sein im Himmel? Werde ich da noch mein Spielzeug haben? Und ich habe mir so überlegt, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim Thema Urlaub. Wenn ich jetzt rumgehen würde durch die Reihen und fragen würde, hey, wie sieht für dich der perfekte Urlaub aus? Dann glaube ich, kämen wir zu ganz verschiedenen Antworten. Dann, also wenn ich meine Freunde, ein paar Freunde von uns fragen würde, die würden sagen, oh, Urlaub ist für uns Wandern in den Bergen. Da würde ich sagen, oh nee, lieber nicht, mach das mal, ich wünsche euch eine gute Zeit, aber nicht mit mir. Für den Nächsten ist Urlaub vielleicht eher, oh, Sonne am Strand. Oder der andere sagt, Skifahren, ja, ich kann gar nicht Skifahren. Ja? Oder Museumstour, am besten auch noch so Kunst, ja, womit ich so, naja, da durchgehe und sage, ja, das hat jemand gemalt. Wenn man mich fragt, sieht das schön aus? Denk schon. Ist nicht so mein Ding. Ja? Ich habe gesehen, ihr habt auch Ranger hier, vielleicht habt ihr auch eine Campingfraktion, die sagt, oh, Urlaub, da habe ich meinen Wohnwagen hinterm Auto oder so, oder im Zelten oder so, Bergsteigen. Also für mich ist so Ruhe und Urlaub irgendwo, wo ich mal in Ruhe lesen kann. Ja? Das ist mit Kindern nicht mehr so einfach. Oder wenn man mehr Geld hat, vielleicht Kreuzfahrt. Ihr merkt also, Urlaub, das ist so etwas, wenn wir von Urlaub reden, denkt jeder, ja, das ist gut, das will ich haben. Aber was er sich darunter vorstellt, das ist was ganz anderes. Und das ist so persönlich. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Gott hat uns so unterschiedlich geschaffen. Wir sind so unterschiedlich. Keiner ist wie der andere. Und ich glaube, jede so konkrete Beschreibung von dem Himmel mit so, sag ich mal, Fakten, würde dann irgendjemand ausschließen. Bei uns, als ich noch ein Teenie war, da wurde auch ab und zu über den Himmel gepredigt. Und dann gab es solche Sätze wie, im Himmel, da wird die ganze Zeit Lobpreis sein. Und als Jugendlicher dachte ich so, oh, also ich fand schon immer die Predigt irgendwie wichtiger. Und mit dem Lobpreis konnte ich nicht so viel anfangen. Dann dachte ich, ja gut, ich weiß ja, Himmel soll mal hin. Ja. Aber die ganze Zeit Lobpreis, na gut, für Jesus. So wird es ja auch sein, dass wir Jesus preisen werden, aber ich denke nicht nur. Und merken wir, das ist das Problem. Der Himmel, ich glaube, der ist sehr unterschiedlich, der ist sehr reichhaltig. Wenn wir in Gottes Wort hineinschauen, auch in diese Schöpfung, es wird total genial sein. Und ich könnte mir vorstellen, so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich wird auch der Himmel sein. Fakt ist nur, es wird gut. Es lohnt sich. Wenn wir das hören und dann hören wir diese Dinge wie keine Tränen mehr, darunter kann man sich was vorstellen. Ja? Ich denke, wir weinen über unterschiedliche Dinge wahrscheinlich, aber es ist gut, wenn der Schmerz aufhört. Und so können wir mit diesen Begriffen uns dort reinnehmen und sagen, okay, das wird ein guter Ort werden. Denk also, wenn du an den Himmel denkst, vielleicht so ein Stück wie an deinen Traumurlaub. Eine zweite Sache, die ich so voranschicken möchte, als Beispiel anführen will, was ich damit deutlich machen möchte, ist, als meine Frau und ich uns verlobt haben, wir kannten uns schon als Teenies, wir waren dann zusammen in der Schule, in der 13. Klasse und Ende der 13. Klasse haben wir uns verlobt, haben unser Abitur geschafft und sie ist dann ein halbes Jahr nach Afrika gegangen, auf eine Missionsstation und ich war bei der Bundeswehr. Das heißt, wir waren getrennt, ein halbes Jahr, das war gar nicht so schön auf den ersten Blick. Auf der anderen Seite, damals gab es noch keine Smartphones und so richtig oldschool. Wir haben Briefe geschrieben, E-Mails gab es im Busch nicht so wirklich, nur ab und zu mal Strom und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Wir haben uns darauf gefreut, uns wiederzusehen. Wir haben gedacht, hey, wenn dieses halbe Jahr um ist, ich hatte so ein Maßband bei mir, ne, in der Kaserne, wo ich jeden Tag abgeschnitten habe, um mich darauf zu freuen. Irgendwann ist es soweit. Und was stellt ihr euch vor, als meine Frau wiederkam, was haben wir gemacht? Wir haben eine Willkommensfeier gemacht. Wir haben uns gefreut, natürlich ich am meisten, aber unsere Freunde, unsere Familie, alle haben sich darauf gefreut, dass meine Frau, die Vicky, zurückkommt, und wir haben ein Riesenfest gemacht mit Lieblingsessen, Schokolade, was man dort in Afrika nicht so bekommen konnte, geholt, Überraschungen, geschmückt, ja, ein Riesenplakat, und wir haben ihr versucht, eine Freude zu machen. Weil man sich lieb hat, weil man sich vermisst hat. Weil man denkt, hey, die Person, die ist es wert. Und das wollte man ihr zeigen. Und die Kernfrage, die für mich für heute Nachmittag, für heute Mittag mich beschäftigt, für mich und für uns, für unser Leben ist, welches Gottesbild haben wir eigentlich? Welches Gottesbild? Und wie positioniere ich mich zu diesem Gott? Weil ich glaube, diese Frage, wenn wir die beantworten, dann wird es uns ein Stück etwas vom Himmel offenbaren. Diese Passage, wie im Himmel, so auf Erden, die steht ja im Vaterunser. Und da ist ja ein entscheidender Satz oder ein entscheidendes Wort noch davor. Da steht ja, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und ich möchte dieser Frage nachgehen, was ist eigentlich der Wille Gottes für mein und für unser, für dein Leben, für ihr Leben? Und was ist der Wille für uns hier auf der Erde und auch in dem Himmel? Weil ich glaube, wenn wir das verstehen, verstehen wir noch ein Stück mehr vom Himmel. Wenn wir über Gottes Willen für unser Leben sprechen, wenn wir danach schauen, dann müssen wir als erstes mal eine Basis dafür haben, und die finden wir natürlich in der Bibel. Und so möchte ich so den Kernvers für heute mit uns aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6 anschauen. Und da heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ein Belohner. Meine Frage ist, glauben wir, dass Gott ein Belohner ist? Glauben wir, dass Gott da ist, dass er uns lieb hat und dass er ein Belohner ist? Ich glaube das. Und weil das so ist, wie im Himmel, auch auf der Erde, ist das so, dass es sich lohnt, bei Gott zu sein. Ich glaube, dass dieser liebende Gott alles dafür tut, dass es dir und mir gut geht, dass er uns belohnt. Zugegeben, wenn wir auf diese Erde schauen, dann merken wir, diese Tatsache ist irgendwie umkämpft. Es geschehen Dinge, die sind nicht schön. Also zumindest in meinem Leben läuft nicht alles so, wie ich das gerne hätte. Und es ist nicht so genial, dass ich immer sagen kann, hey, ich bin immer auf der Sonnenseite des Lebens. Alleine heute, als ich hierher gefahren bin, es hat nur geregnet die ganze Zeit. Gott sei Dank, als ich ankam, hat es aufgehört. Sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt ziemlich nass. Es kann sein, vielleicht fällt dir oder Ihnen, die sie zuhören, diese Botschaft schwer zu sehen im eigenen Leben. Ist Gott wirklich ein Belohner? Können wir das glauben? Gottes Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Und ich glaube, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist der Wille Gottes eigentlich ziemlich gut präsent in der Bibel. Da sehen wir, dass Gott schon am Anfang bei der Schöpfung sich unheimlich ins Zeug gelegt hat, damit es uns gut geht. Der hat so eine geniale Welt geschaffen, ja? So kreativ, so unterschiedlich, dass jeder von uns einen Platz findet zum Urlaub machen. Ist das nicht cool? Der eine mag es heiß, der andere mag es kalt, der andere mag Urwald, ja? Und was weiß ich, was noch alles. Ja? Er hat sich Mühe gegeben, die ganze Natur, die ganzen Tiere und die Menschen und alles so zu schaffen, dass es für dich und für mich schön ist. Und dann hat er sogar noch eins draufgesetzt, und es heißt, er schuf ein Paradies für Adam und Eva und er ging abends mit ihnen spazieren. Also wenn wir uns das so mal versuchen, bildlich vor Augen zu führen, dann merken wir, eigentlich muss das ein genialer Ort gewesen sein. Da sieht man Gottes Liebe für uns Menschen, wo er sich wirklich Mühe gegeben hat. Und das macht man, wenn man jemand lieb hat. Dann gibt man sich Mühe, dann möchte man, dass es dem gut geht. Dann wird keine Kosten und Mühen gescheut. Vielleicht habt ihr es in der Werbung schon gesehen, nächste Woche, Valentinstag. alles voll mit Herzchen und Blümchen und keine Ahnung was, die uns daran erinnern sollen, wir sollen unseren Lieben was kaufen. Aber das ist so, was dahinter steckt. Man überlegt sich, wie kann ich meinem Liebsten, meiner Liebe eine Freude machen? Das muss echt eine geniale Zeit gewesen sein, bis der Teufel auf den Plan kam und genau diesen Vers in unserem Herz kaputt gemacht hat und Zweifel gesät hat. Der kam und sagte, Gott meint es nicht gut mit dir. Gott ist kein Belohner. Gott liebt dich gar nicht. Er enthält dir was Gutes vor. Und so säte er diesen Zweifel. Und ich glaube, bis heute fallen wir da immer noch wieder drauf rein. Nee, der Himmel, der ist nicht so toll. Da wirst du dich langweilen. Ne? Wir kennen diese Bilder von, ja, dann sitzen wir auf der Wolke mit einer Harfe, halb nackt als Engel oder so ähnlich. Ja? Und dann kommen solche Sätze, ne? Gute Mädchen, die kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin, also dort, wo es irgendwie Spaß macht oder so. Und so säte er diese Lüge in unser Herz und in unser Denken. Gott meint es nicht gut, er will dir etwas wegnehmen. Und ich glaube, das ist auch bis heute oft so, dass das manchmal in unserem Herzen ist, wenn wir mit Leid konfrontiert sind, mit Situationen, die wir nicht verstehen und sagen, Gott, warum lässt du das zu? Der will mir was vorenthalten. Warum erhört er mein Gebet nicht gleich? Merkt ihr diesen Kampf, der manchmal in unseren Köpfen stattfindet? Weil wir diese Situation im Leben haben und wir kriegen das nicht zusammen und fragen uns, Gott, bist du wirklich ein Belohner? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Vor einiger Zeit hatten wir ja den VW-Skandal. Ich weiß nicht, wer von euch ein VW fährt, ich frage nicht, ich nicht. Das ist jetzt mal einfach nur so eine Randnotiz, ja. Ich meine, das fällt ja auch so ein bisschen hinten ab bei den ganzen Themen mit Flüchtlingen und Silvesternacht und so. Da sind die, glaube ich, ganz froh drum, dass das Thema VW und Abgaswerte und so ein bisschen runtergefallen ist. Im Übrigen glaube ich, dass mein Auto vermutlich ähnliche Probleme hat, aber VW hält halt den Kopf hin, ne? Und ich meine, wenn wir in die Geschichte so in der letzten Zeit hineinschauen, da gab es immer wieder so Skandale. Ne? Ich glaube, irgendwann war mal was mit Türschlössern in der USA oder mit Airbags, die nicht funktioniert haben. Es gibt immer wieder so Situationen, wo irgendwas schiefgelaufen ist und dann gibt es so diese sogenannten Rückholaktionen. Ne? Das ist immer ganz kostspielig, da wird keine Kosten und Mühen gescheut und wird gesagt, oh, wir machen das sogar umsonst, wir haben ja den Fehler auch verursacht. Ja? Und so. Und dann werden Autos dorthin gebracht. Und nur um das wieder in Ordnung zu bringen. Und ich glaube, Gott startete in dem Moment, wo der Teufel diese Lüge in unserem Herz platziert hat, in unseren Kopf, die größte Rückholaktion der Menschheitsgeschichte. Weil wir nämlich das Problem hatten, wir waren nicht mehr im Willen Gottes. Wir waren nicht mehr das, was wir von ihm erdacht waren, dass er uns lieben wollte und dass es uns perfekt machen wollte. Warum? Weil wir Menschen es zerstört haben. Und seit dem Moment hat er sich überlegt, wie kann ich das wieder in Ordnung bringen? Wie kann ich diese Fehler beheben? Und so sandte er Jesus auf diese Erde und zeigte, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Nämlich, dass wir eben nicht verloren gehen, dass wir nicht dieser Lüge glauben. Weil das war ja das Problem, der Teufel hatte die Menschen belogen. Er hatte sie mit Halbwahrheiten gefangen und dann hatten sie ein Problem. Und es ging ihnen nicht gut. Und sie haben gemerkt, sie haben den verlassen, der eigentlich der Belohner ist. Und so kam Jesus und bezahlte sein Leben dafür. Für meine und für unsere Arroganz, dass wir manchmal denken, hey, Gott ist kein Belohner. Für unseren Irrglauben, dass wir manchmal denken, ich krieg mein Leben besser hin. Ach, dieser Gott, der kann mir egal sein. Also, das verstehe ich alles nicht, warum der das alles zulässt. Und so kam Jesus und zeigte uns seine Liebe für den Vater, aber auch für uns. Er zeigte uns, dass Gott uns so unendlich lieb hat, dass er alles für uns investiert hat, damit wir wieder diese himmlische Perspektive haben bei ihm in der Herrlichkeit. Ich glaube, wäre der Himmel ein Ort, der sich nicht lohnen würde, dann hätte Jesus diesen Preis nicht bezahlt. Und das Coole ist, Jesus wusste, wovon er spricht, weil er kam vom Himmel. Und er tat das für dich und mich und für sie aus Liebe. Er tat das, weil er den Vater liebte und er gemerkt hat, dass Gott das wollte, dass er wieder diese Beziehung herstellt, dass er das, was er geschaffen hatte, wo er sich investiert hatte in Liebe für uns in dieser Welt, dass wir das wieder genießen können, dass wir dieser Lüge nicht glauben. Dass wieder dieser Wille Gottes nicht nur im Himmel ist, wo wir keine Chance mehr hatten hinzukommen, sondern auch hier auf der Erde wieder aktiv wird. Dass Menschen erleben, da ist ein Gott, der sie lieb hat. Und damit wir später diesen perfekten Willen, der hier nur als Schatten, ich glaube, Michael, so hattest du das deutlich gemacht, ne, dass man im Schatten ja nur die Umrisse erkennen kann, aber keine Dimensionen sehen kann. So ist der Wille Gottes auf dieser Erde so als Schatten auch in unserem Leben schon aktiv und zu sehen. Aber es ist nur ein Abglanz von dem, was im Himmel auf uns wartet. Und damit wir nicht nur so eine Vorahnung haben, nur so ein bisschen was davon erkennen können, hat sich Gott ins Zeug gelegt, damit wir wieder in die Herrlichkeit kommen und diesen perfekten Willen erleben dürfen im Himmel in der Herrlichkeit. Und so wartet Jesus im Himmel voller Vorfreude und ich glaube, man könnte so sagen, wie auf der Stuhlkante, ja, wartet er und denkt so, wann kommt der Björn, wann kommst du, wann kommen sie, wann kommt ihr in den Himmel zurück? So wie wir gewartet haben und wie ich abgeschnitten habe, einen Tag nach dem anderen und gesagt habe, wann kommt endlich meine liebe Vicky wieder nach Hause? Wann sehen wir uns wieder? Wann können wir uns in den Arm nehmen? Wann ist das diese Zeit vorbei? Und so wartet Jesus im Himmel auf uns. Und ich möchte mit uns diese Tatsache, dass Gott ein Belohner ist, dass er uns wirklich lieb hat, an eine der bekanntesten Stellen im Neuen Testament mit uns anschauen. Aus einem Gleichnis, was Jesus erzählt, was ich mal auf den Himmel auslegen möchte. Das wollen wir uns anschauen. Das ist, ich glaube, eins der bekanntesten Gleichnisse, die, so außer vielleicht vom Psalm 23 her, von den Bibelstellen immer wieder mal auftaucht, wo wir uns drinne wiederfinden können. Und zwar möchte ich damit anschauen, dieses Gleichnis, das wird oft genannt vom verlorenen Sohn. Und wir wollen uns anschauen, wie Gottes Herz für dich und mich schlägt und was das für uns bedeutet. Und ich glaube, in diesem Gleichnis können wir ein Stück von Gottes Herrlichkeit im Himmel, wie es da sein muss, verstehen. Lukas 15, ich lese mal die ersten Verse, die 11 bis 13 am Anfang. Er aber sprach, ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weit weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Ich weiß nicht, ob Sie oder ihr von der Allianz Gebetswoche mitbekommen habt, da war genau dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn Thema. Und ein Kollege von mir hat das deutlich gemacht, der sagte so, eigentlich ist der Titel falsch, der verlorene Sohn. Und er hat das so genannt, das Gleichnis von den beiden missratenen Söhnen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es richtet nicht nur den Blick auf den einen, sondern auf beide. Und wenn wir dort reinschauen, dann merken wir, beide Söhne waren nicht unbedingt so, wie man sich das vorstellt als Papa. Also als Papa hat man schon seine Vorstellung. Ich gebe mir Mühe, ein guter Papa zu sein und ich hoffe immer, dass meine Kinder gute Kinder sind. Ja? Und hier ist etwas geschehen in diesem Gleichnis, das ist eigentlich unfassbar. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Dass der jüngere Sohn zum Vater kommt zu Lebzeiten und sagt, so Papa, gib mir alles das, was ich von dir bekomme, wenn du stirbst. Das war eine bodenlose Frechheit. Das war eigentlich unmöglich und undenkbar. Sowas machte man nicht. Vor allem in der damaligen Gesellschaft, wo der Vater wirklich das Oberhaupt der Familie war, wo man ihm Ehre entgegenbringen musste und so, da hat man sich sowas noch nicht mal im Traum vorgestellt. Vor allem, weil das bedeutet, dass man sagt, Vater, für mich bist du tot, ich will nur noch das, was ich von dir haben kann und alles andere ist mir egal. Ich will nur noch dein Geld, das Erbe und dann bin ich weg. sonst brauche ich dich nicht mehr. Und was macht der Vater? Es heißt hier, er teilte ihnen das Erbe aus. Er hat das einfach getan. Und jetzt merken wir, er teilte es ihnen aus, heißt an beide Söhne, auch an dem Älteren. Und dann merken wir, es ist komisch, von dem Älteren wird nicht mehr gesprochen, aber der vermittelt nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eigentlich vielleicht hätte mal seinen jüngeren Brüdern nehmen müssen und sagen, sag mal, bist du noch ganz dicht? Was soll denn das? Das ist unser Vater. Das kannst du doch nicht machen. Ja, es steht auch nicht da, dass er versucht hat zu vermitteln und gesagt hat, hey, komm, bleib doch hier, wir kriegen das hin. Er redete auch nicht mit dem Vater und sagte, Mensch, lass uns doch überlegen, wie wir das Ganze, die Kuh vom Eis kriegen, wie wir das wieder hinkriegen. Aber er bekam auch das Erbe. Und ich finde das faszinierend hier an dieser Stelle. Der Vater, der verflucht nicht seine Söhne. Der fängt nicht an, mit ihnen zu diskutieren und sagt, sag mal, wie kommst du auf den Gedanken? Der sagt nicht, hey, für mich bist du als Sohn gestorben. Du brauchst auch nie wiederkommen. Er macht das sogar, dass er einfach das Erbe austeilt, als wäre er tot. Er hätte auch sagen können, sag mal, kannst froh sein, wenn du noch was kriegst. Ich gehe gleich mal zum Notar, da bist du mal raus. Nein, er macht es. Er macht es, er teilt es aus, als wäre er tot für seinen Sohn. Und sein Sohn nimmt das Geld und haut einfach ab. Und die Perspektive ohne Gott sieht in dem Gleichnis so aus, Sie können das oder ihr könnt das gerne nochmal zu Hause lesen, ich will das gar nicht alles lesen, dass der Jüngere nun versucht, sein Glück in die Hand zu nehmen, Freude zu finden und er merkt, das Einzige, was passiert ist, dass ihm sein Leben und sein Besitz und alles das, was er krampfhaft in den Fingern versucht zu halten, ihm so zwischen den Fingern zerrinnt. Das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass er letztendlich versklavt ist und er Essen von den Schweinen haben möchte. Und er sagt, in seinem Herzen war so ein Begehren, dass er gerne was essen wollte und es heißt, niemand gab ihm. Merken wir das? Er ist dieser Lüge aufgesessen, hey, von meinem Vater brauche ich nur das Reich, den Reichtum, dann geht es mir gut, dann lebe ich und dann wird alles genial werden. Und er hat gemerkt, so ein Mist, alles ging kaputt. Und niemand gab ihm. Begehren im Herzen und niemand gab ihm. Ich glaube, das ist eine Beschreibung von der Hölle. Ein Zustand wie in der Hölle, verloren sein, keine Freiheit, Lebensdurst und Hunger und die Chance, es nicht gestillt zu bekommen. Von wegen in der Hölle hat man Spaß und da kann man sich das aussuchen. So macht der Teufel das, der auch am Anfang Adam und Eva gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott, hey, und es wird alles besser. Denkt nur dran, Gott ist kein Belohner, der meint es nicht gut mit dir. Und so fand sich dieser jüngere Sohn ganz weit von dem weg, wo er eigentlich hin wollte. Totale Angst, unfreiwillige Abhängigkeit, Begehren, ohne etwas zu bekommen. Und ich glaube, so wird es auch in der Hölle sein. Und nun kommt diese bekannte Umkehr, wo er plötzlich in sich geht und an seine Brust schlug und sagte, hey, Mann, bin ich bescheuert. Und dann kommt er zu diesem Erkenntnis und sagt, hey, ich will lieber ein Sklave bei meinem Vater zu Hause sein. Sohn kann ich nicht mehr sein, ich habe es echt verbockt. Ich habe ja schon mein Erbe ausgezahlt bekommen. Ich bin eigentlich schon faktisch raus aus der Sache. Und so sagt er, auch wenn ich nicht mehr Sohn bin, so wenigstens Diener, die konnten wenigstens was essen. Also selbst mit den Dienern hat man gesehen, war der Vater so gnädig und ist so gut umgegangen. Und so macht er sich auf den Rückweg. Und dann kommt er. Und wieder wollen wir auf den Vater schauen. Weil ein Vaterherz oder ein Elternherz schlägt anders. Eltern wollen gute Eltern für ihre Kinder sein in der Regel. Und sie geben sich Mühe und sie überlegen, hey, was kann ich meinem Kind Gutes tun? Und sie wünschen sich das Beste für ihre Kinder, dass das Leben gelingt. Und so kommt dieser Sohn zurück. Und dann sehen wir dieses unfassbare Vaterideal, was ja uns Gott symbolisieren soll, wo wir sehen können, so schlägt Gottes Herz für mein und für dein Leben. Und es zeigt dem Vater und seine Liebe für uns in seiner unfassbaren großen Liebe. weil er wartete schon voll Sehnsucht. Das sieht man daran, dass es heißt, er sah ihn von Ferne. Das heißt, er stand wahrscheinlich am Fenster und hat geguckt und hat immer wieder gedacht, vielleicht kommt mein Sohn doch zurück. Und er wendete sich dann nicht ab und sagte, so, wenn der mal nach Hause kommt, jetzt werde ich dem erstmal erzählen. Ich hätte dir ja gleich gesagt, das ist eine dumme Idee oder so, wo ich oft zu neige, wenn ich mit meinen Kindern umgehe. Dann will ich ihnen immer erklären, warum, was nicht gut war, was man besser machen kann und so. Aber nein, er wendet sich nicht ab, sondern das heißt, er läuft auf ihn zu, er will Kontakt haben. Er lief ihm entgegen. Er zeigt ihm sofort seine Zuneigung, indem es dort heißt, dass er ihn geküsst hat. Er zeigt ihm, es kommt gar nicht in Frage, dass du ein Sklave bist, du wirst wieder mein Sohn, indem er ihm ein frisches Gewand anzog. Ja? Das Beste, indem er ihm einen Ring gab, indem er ihm Sandalen sah und alles deutlich machte, du bist mein Sohn, egal was gewesen ist. Er zeigt ihm und anderen seine Freude, er schlachtet das gemästete Kalb. Das war eigentlich etwas, was für absolut besondere Anlässe aufgehoben wurde. Und der Vater sagt, was Besseres kann es nicht geben. Mein Sohn, der war wie tot und er ist zurückgekommen. Und jetzt kommt für mich das Faszinierende. Er fängt dann nicht an so und jetzt setzen wir uns erstmal hin, besprechen das Ganze, reflektieren. 5 Sachen, die du das nächste Mal besser machen solltest und so. Nein, er hat ihn einfach lieb und ist so dankbar, dass er wieder da ist. Und dann kommt der Ältere. Der kommt nach Hause und hier wird nochmal sein Herz nochmal viel mehr offenbar. Er kommt nach Hause und da ist keine Freude, sondern Zorn. Er blieb draußen, kein Wiedersehen. Er sagte, nee, zu dem gehe ich nicht rein. Und kein Verständnis für den Vater, sondern nur Vorwürfe. Dann lesen wir das, wollen mal dort reinschauen. Ab Vers 29 in Lukas 15. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Der Ältere, der hat überhaupt kein Verständnis dafür gehabt. Weder für den Sohn noch für den Vater. Sein Herz war verbittert. Und da merken wir, der Jüngere, der ist äußerlich weit weggelaufen vom Vater und der Ältere, der war innerlich weit weg von seinem Vater. Er hatte diese Liebesbeziehung vergessen, das merkt man schon allein an der Sprache. Noch nicht mal seinen Bruder nennt er mit Namen, sondern er sagt, diesen da, dieser Mensch, dein Sohn. Man merkt, er hatte keine Beziehung mehr. Er definiert sich darüber, dass er seinem Vater so viele Jahre lang dient. Das Wort, was hier für dienen benutzt wird, ist etwas sklavischer Dienst. Merken wir was, der hatte im Herz vergessen, hey, ich bin ein Kind meines Vaters. Und nicht noch schlimmer, er warf dem Vater vor, ungerecht zu sein. Obwohl es am Anfang heißt, er teilte das Erbe unter sie, sagte hier, du hast mir niemals gegeben. Wenn wir den Vater anschauen, glauben wir, er hat so seinem Sohn gegenüber gehandelt? Und man merkt, da ist keine Liebe mehr. Er rechnet vor, hey, so viel habe ich geleistet, so viele Jahre. Und der, für den feierst du, für den tust du das gemästete Kalb schlachten. Merkt ihr, wie sie in seinem Herzen diese Lüge groß würde? Du, Vater, meinst es nicht gut mit mir. Es war in seinem Herzen, ich muss es mir verdienen. Ich muss mir Mühe geben. Und das war auch so schön, er war ja viel besser als der andere, der war ja weggerannt. Und er war noch da und hat trotzdem das Erbe bekommen. Und auch hier wieder der Vater, was macht er? Er kam raus. Im Feiern hat er den Blick für den anderen, dass der draußen steht und stinksauer war. Dass da sein Herz zerbrochen war. Und was macht er? Er verlässt das Fest und er geht raus. Und es heißt, er redete ihm zu. Es wird nicht gesagt, was. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er zu ihm kam, ihn wahrscheinlich auch in den Arm genommen hat, gesagt, mein Sohn, was ist denn los? Ich bin doch auch für dich da. Er machte ihm keine Vorwürfe, obwohl er ihn ungerecht behandelte, als ob der Vater keine Liebe für ihn hätte. Und dann kommt dieser entscheidende Ausspruch in Vers 31. Er sagt zu ihm, Kind. Es war der ältere Sohn. Es war der, der gesagt hat, dieser, der Mensch, dein Bruder. Es war der, der sich als Sklave bezeichnet hatte, als sklavische Abhängigkeit zum Vater. Und der Vater spricht ihm an mit einem Beziehungswort und sagt, Kind. Das ist ein Wort für ein kleines Kind. So wie er ihn so wie er den anderen herzlich angenommen hatte, geht er zu ihm und sagt, du hast was vergessen. Du bist mein Kind und ich bin dein Vater. Und dann sagt er, alles, was meines ist dein. Ich habe doch sowieso schon alles ausgeteilt. Verstehen wir, das ist Himmel. Das ist Gott. Das, derjenige steht hinter dem Himmel und hinter der Erde. Und sein Wille ist, dass es dir und mir gut geht. Dass wir diese Liebe von ihm bekommen. Und deswegen sagt er, das muss gefeiert werden. Und sagt er, hey, der war wie tot und jetzt ist er zurückgekommen. Lass uns feiern. Der Himmel ist das perfekte Zuhause, wo wir zurückkommen dürfen. Das Ziel Gottes für uns. Dort, wo kein Leid mehr ist. Dort, wo all das, die Lügen des Feindes nicht mehr in unserem Leben rauben wollen und morden und stehlen. Dort, wo wir nicht mehr mit diesen Dingen zu kämpfen haben. Wo wir manchmal dastehen und uns fragen, Gott, ich sehe das gerade nicht, dass du ein Belohner bist. Und dann brauchen wir diese Momente, dass Gott uns begegnet, uns in den Arm nimmt und sagt, Kind, ich hab dich lieb. Egal, was du getan hast, an Guten oder am Schlechten. Egal, was du passiert, ich hab dich lieb. Schaut, und der Himmel ist der Ort, den Gott vorbereitet hat, aus Liebe zu uns, weil er schon hier gesagt hat auf der Erde, ich bin ein Belohner. Und in Römer lesen wir, dass der Wille Gottes das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene für unser Leben ist. Und das lässt sich hier auf der Erde noch nicht realisieren. Und deswegen hat er Jesus geschickt und hat diese Rückholaktion gestartet und sagt, hey, bring die alle mit. Wir machen das, was kaputt ist, wieder ganz. Die Beziehung. Komm zurück zum Vater. Und das ist das, was ich mir wünsche für uns. Und das ist diese Sehnsucht, die in unseren Herzen schlagen darf. Und dann geht es nicht mehr darum, um Gesetze. Dann geht es nicht mehr darum, um Taten. Dann geht es nicht mehr darum, um sich anzustrengen. Dann geht es darum, sich zu freuen und zu sagen, egal wie der Himmel ist, ich weiß, Gott ist ein Belohner. Ich weiß, dass er mich lieb hat. Und so wie du für deinen liebsten Menschen, den du vielleicht gerade so im Herzen hast, wenn du für den eine Geburtstagsparty machst, wenn du für den eine Willkommensfeier planst, so wie du dir kreativ überlegst, das Bestmögliche zu machen, dass er sich freut, so wird es im Himmel sein. So heißt es, er bereitet Wohnungen für uns. Das ist auch so was Persönliches für jeden Einzelnen von uns. Wenn wir in unsere Wohnung so eine Wohnungsbesichtigung machen würden, ich glaube, jede Wohnung sieht anders aus. Und so ist das auch im Himmel. Ich komme zum Schluss. Gott ist ein Belohner. Glaubst du das? Glaube ich das? Oder lasse ich mir das manchmal rauben? Lasse ich mir das vom Feind einreden, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ich will das immer wieder neu glauben, auch dort, wo ich es noch nicht sehen kann. Und ich glaube, im Himmel wird ein großes Fest sein. Wenn wir hier die Gleichnisse, auch die Gleichnisse davor anschauen, mit dem verlorenen Schaf und dem Geldstück, was verloren ist, dann heißt es immer, es wurde gefeiert danach, weil Gott sich freut. Das heißt, der Ort im Himmel ist ein Ort der Freude, wo gefeiert wird, wo erstmal, ja, wie Urlaub ist, jeden für uns es so sich anfühlt, als wären wir dort, wo wir immer hin wollten, nur mit dem Unterschied, dass es nicht langweilig wird. Weil irgendwann kommt ja auf der Erde der Punkt, wo man sagt, so, Urlaub war schön, aber zu Hause ist auch gut. Ich glaube, es wird so sein wie so eine Willkommensfeier, wo man sich freut, geliebte Menschen endlich wiederzusehen. Ich glaube, es wird so sein, dass es für jeden persönlich ist, zugeschnitten, mit Liebe vom Vater, so wie er dem jüngeren und dem älteren Sohn unterschiedlich begegnet ist, so wie er sich Mühe gegeben hat, ihnen entgegenzukommen, so wie Eltern ihre Kinder lieben und im Idealfall alles dafür tun, dass es ihnen gut geht, so wird Gott den Himmel für uns vorbereitet haben. Und eigentlich müsste man diesen Titel umdrehen, wie auf der Erde, so im Himmel. Und ich wünsche mir, dass wir hier auf der Erde diese Liebe des Vaters suchen. Ob du äußerlich weit weggerannt bist und jede Menge Mist gemacht hast, oder ob du innerlich dein Herz zugemacht hast und sagst, ich kann das nicht glauben, dass Gott ein Belohner ist. Wenn so viele Dinge vielleicht da sind, die du nicht verstehst, dann wünsche ich mir, dass du trotzdem hier auf der Erde zu Gott dich aufmachst und er zu dir wie ein liebender Vater kommen kann. Weil ich glaube, das will er tun. Fall nicht auf den Feind rein, der dir sagt, nee, es gibt Besseres als Gott. Der meint es nicht gut. Schau dir doch dieses oder jenes an. Glaubst du, dass der Vater dich lieb hat? Glaubst du, wenn wir in dieses Gleichnis gucken, was hätte der Vater noch mehr tun können? Ich glaube, er hat alles getan. Er hat alles investiert, nur um diese Botschaft deutlich zu machen. Mein Sohn, meine Tochter, ich hab dich lieb, egal was du getan oder nicht getan hast, egal was du machen wirst, egal wie sehr du dich angestrengt hast oder nicht. In erster Linie geht es darum, ich bin dein Vater und du bist mein geliebtes Kind. Und ich möchte mit dir Gemeinschaft in Ewigkeit, in Herrlichkeit und zwar im Himmel. Und die Frage ist, möchten wir das? Das Lobpreisteam darf gerne schon nach vorne kommen. Ich glaube, diese schönen Momente wie Urlaub, wie Willkommenspartys, wie auch schöne Momente mit Gott im Gottesdienst oder zu Hause, das ist so ein Abglanz dessen, was wartet auf uns. Hier auf der Erde haben wir immer noch damit zu kämpfen, dass der Feind seine Lügen streut, dass er uns was rauben möchte, dass er uns die Dinge abnehmen möchte, die guten Wahrheiten Gottes, dass er uns das madig macht und sagt, nein, Gott ist kein Belohner. Aber trotzdem, diese genialen Momente, die wir erleben, geben uns einen Blick in den Himmel. Und sie zeigen uns einen kleinen Abglanz dessen, was auf uns wartet. Und ich freue mich auf diesen Moment, wo wir angekommen sind, wo man das Ziel erreicht hat, wie nach einer langen Reise, wenn man aus dem Auto steigt und sich erst mal hinsetzt, was trinkt und sagt, jawohl, es ist vollbracht, ich bin angekommen. Und so wartet der Vater und der Sohn und der Heilige Geist auf diesen Moment und sagt, hey, es lohnt sich, ich freue mich darauf, dass wenn du zurückkommst, dann kann ich dich in Perfektion belohnen. Dann kann ich dir das Beste geben, was hier auf der Erde noch nicht möglich ist, wo wir es nur immer wieder punktuell erahnen können und erleben dürfen. Dort, wo der Wille Gottes in Perfektion geschehen wird. Und ich hoffe, dass du und ich, dass wir und dass sie Teil davon sind. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist. Dass du diese Rückholaktion gestartet hast. Dass das, was bei uns kaputt gegangen ist, dass du das wieder herstellen möchtest. So wie es heißt, im Wort Gottes, siehe, ich mache alles neu. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du dieses Wort, dass der Vater im Himmel ein Belohner ist, dass du das in unseren Herzen besiegelst. Herr, und ich bete, dass überall dort, wo diese Wahrheit in unserem Leben angegriffen ist vom Feind, wo er sie uns raubt oder wo wir sie vielleicht auch noch nie gehört haben, Herr, dass sie groß wird in unserem Herzen, dass du durch den Heiligen Geist deine Liebe in unser Herz ausgießt, dass wir spüren, da ist ein lebendiger Gott, der uns lieb hat, der uns durch alle Höhen und Tiefen begleitet, der uns nicht vor jedem Leid hier auf der Erde bewahrt, aber der uns an die Hand nimmt, der uns liebevoll begegnen möchte, der darauf wartet, dass wir zu ihm zurückkommen und wir dort in der Herrlichkeit bei ihm sind, wo dieser perfekte Wille wieder geschieht. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ein Belohner bist. Und ich bitte dich, dass wir das im Leben ergreifen. Und ich möchte einfach diese Frage stellen. Ist jemand hier, der das erste Mal sagen möchte, ja, ich will glauben und erleben, dass Gott ein Belohner ist? Dann heb doch kurz deine Hand. Und auch wenn du zu Hause sitzt, ich habe gehört, es gibt diese Möglichkeit, dass man sich an die Gemeinde wenden kann. Wenn das das erste Mal ist, wo du sagst, hey, ich habe das noch nie glauben können, ich habe das gar nicht gewusst, dass da so ein liebender Vater ist, dann setz dich hin und bete zu Gott und sag ihm, es tut mir leid, ich will diese Liebe von dir erleben. Danke, Herr Jesus, dass du alles für mich getan hast, und nimm Kontakt auf mit der Gemeinde. Ich möchte aber noch eine zweite Frage stellen. Vielleicht sind wir manchmal eher so wie der ältere Bruder, dass wir das irgendwie wissen, wir bleiben beim Vater, und irgendwie hat sich in unserem Denken diese Liebe verabschiedet und wir geben uns Mühe, Gott zu gefallen, den Menschen zu gefallen, alles gut zu tun und merken gar nicht, wie in unser Herz diese Botschaft, dass Gott ein Belohner ist, geraubt wird.